will kein Unternehmen mehr aus Russland raus oder kann kein Unternehmen mehr aus Russland raus?
Also zurückzukommen wird nicht so leicht sein, wie Russland zu verlassen.
Sind die Europäer doppelte Loser, sind die Europäer doppelte Verlierer dieses Prozesses?
Die Europäer, glaube ich, sind nicht nur doppelte Verlierer, die sind vielleicht dreifache oder vierfache Verlierer.
Ja, natürlich, die Amerikaner richten sich und werden wieder einen Schritt vor den Europäern sein.
Es ist sicher, also man kann auf jeden Fall sagen, dass viele Unternehmen praktisch in einer Geiselsituation sich befanden.
Putin hätte einen besseren Mann dafür kaum finden können.
Russland, Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 13. Westliche Unternehmen in Russland. Spielbälle der Politik, Pragmatiker oder Verräter. Willkommen, meine Damen und Herren, in der 13. Folge des Podcasts der Tageszeitung Die Presse zur russischen Wirtschaft. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry den.
Dobry den.
Wir nehmen diesen Podcast am Montag, den 3. März 2025 auf. Und die Ereignisse in der Ukraine und rund um sie überschlagen sich. Donald Trump riskierte soeben den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky vor laufender Kamera, um ihn zum Frieden mit Putin zu bewegen. Und jetzt schlagen sogar die Europäer unter der Führung der Briten und der Franzosen einen Waffenstillstand plötzlich vor. Gleichzeitig ist es so, dass vor kurzem die USA und Russland begonnen haben, sogar über wirtschaftliche Kooperation zu sprechen. Und gleichzeitig verlängert Trump die US-Sanktionen still und leise gegen Russland um ein Jahr. Und auch die EU hat die Sanktionen ausgeweitet. Widersprüchlich, konsequent, erratisch, viele Aktionen gleichzeitig, schwer einzuordnen. Und mittendrin die westlichen Unternehmen, die von Anfang an am Pranger standen, weil sie mit Russland Geschäfte gemacht hatten, obwohl die ganze westliche Gesellschaft davon viele Jahre und Jahrzehnte profitiert hatte. Manche Unternehmen haben daher Russland gleich zu Kriegsbeginn oder im Laufe der vergangenen 3 Jahre verlassen. Viele sind allerdings geblieben. Doch selbst wenn sie jetzt noch raus wollten, lässt Putin das, wenn überhaupt, nur mit riesigem Geldverlust zu. Und schon arbeitet er daran, jenen Firmen, die weggegangen sind und möglicherweise eine Rückkehr in Betracht ziehen, diese Rückkehr zu erschweren oder zumindest die Bedingungen dafür zu diktieren. Wir werden das jetzt gleich diskutieren. Also tausende Unternehmen sind in einer schwierigen Situation, denn sie halten die Sanktionen weitgehend ein. Und es geht ja hier um die Frage nur, ob sie freiwillig sich aus Russland zurückziehen, weitgehend. Deshalb gleich zu Beginn das Thema unseres heutigen Podcasts als Frage an Sie, Herr Astrow. Sind die in Russland verbliebenen ausländischen Unternehmen Spielbälle der Politik geworden oder von Anfang an gewesen? Sind sie Pragmatiker, die geblieben sind, weil sie dann natürlich einen Startvorteil haben, sollte es wieder zu einer Annäherung kommen? Sind sie Verräter, wie sie seitens der Ukraine und von Teilen der westlichen Öffentlichkeit dargestellt werden? Was sind sie?
Ich glaube, eine eindeutige Antwort kann man auf diese Frage nicht geben. Es ist sicher ein gemischtes Bild. Es ist sicher, also man kann auf jeden Fall sagen, dass viele Unternehmen praktisch in einer Geiselsituation sich befanden. Ja, weil einerseits, also sie haben relativ viel Geld in Russland investiert, dann kam dieser Konflikt zwischen Russland und dem Westen und sie wurden dann von beiden Seiten unter Druck gesetzt. Von den heimischen Regierungen, von den westlichen Regierungen, zumindest von vielen von denen, wurden sie unter Druck gesetzt, weil ihre weitere Präsenz in Russland und ihre weitere Kooperation mit den Russen als sehr verdächtig oder subversiv eingestuft wurde. Und auf der anderen Seite wurden sie auch von den Russen unter Druck gesetzt, weil Russland hatte ja auch entsprechende Gegensanktionen verabschiedet. Zum Beispiel, dass schon seit fast 3 Jahren können die ausländischen Unternehmen aus sogenannten unfreundlichen Ländern, und das sind im Wesentlichen die westlichen Länder, die Sanktionen gegen Russland verabschiedet hatten, sie können ihre Profite nicht abziehen. Das heißt, sie dürfen zwar weiter am russischen Markt arbeiten und sie können weiterhin Geld verdienen, aber ihre Profite werden auf einem speziellen Konto gesammelt und sie können diese Gelder nicht ins Ausland transferieren. Ja, zum Beispiel. Ja. Und auszutreten wurde es auch zunehmend schwieriger. Ja, das heißt, das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es auch Hinweise, dass sehr viele Unternehmen praktisch auf Zeit gespielt haben. Ja, sie haben nach wie vor große Vorteile gesehen im Fortbestand von ihren Geschäften in Russland. Ja. Wahrscheinlich mit dem Kalkül, dass irgendwann wird der Krieg vorbei sein, der geopolitische Konflikt mit dem Westen wird irgendwann vorbei sein oder beziehungsweise die wird an Intensität nachlassen. Die Sanktionen werden dann irgendwann zumindest teilweise gelockert. Ja. Und dann hätten sie in so einer Situation hätten sie natürlich einen Vorteil, wenn sie in Russland bleiben, vor allem auch gegenüber denjenigen, die Russland verlassen haben. Und man darf nicht vergessen, Russland ist ja immer noch das größte Land Europas, bevölkerungsmäßig, und der größte Absatzmarkt Europas. Ja, und wächst ja auch um einiges schneller als die meisten europäischen Länder, wirtschaftlich. Ja. Die russische Wirtschaft wächst schneller, das heißt, die Absatzmöglichkeiten, also für die Unternehmen, die vor allem auf den russischen Markt orientiert sind, und das sind ja die meisten, praktisch alle, glaube ich, mittlerweile, die könnten davon natürlich profitieren.
Sehen wir uns die Basisdaten dazu an. Maßgeblich ist die Liste geworden, die ukrainische Kiew School of Economics herausgibt, in Kooperation mit der US-amerikanischen Yale School of Management. Und die führen ein Monitoring seit Kriegsbeginn durch. Und jetzt, 3 Jahre später, sieht die Situation so aus, dass von 4.077 ausländischen Unternehmen, die vor dem Krieg dort waren, 472 den Markt endgültig verlassen haben. Das sind 11,6%. Das ist vielleicht wenig bekannt. Heißt, dass 89% in etwa nicht gegangen sind. Allerdings sind von denen, die noch dort sind, haben 1360 Unternehmen, also in etwa ein Drittel der Gesamtanzahl, die Geschäfte dort reduziert, in unterschiedlicher Form, unterschiedlichem Ausmaß. Und 2245 ausländische Unternehmen, also 55% von allen, bleiben dezidiert dort und sind vollumfänglich auf dem russischen Markt weiter tätig, geblieben alle 3 Jahre und wohl auch jetzt. Wenn man diese Zahlen jetzt nüchtern betrachtet, was sagen Sie uns?
Naja, das ist die eine Sache ist, dass die Anzahl der Firmen, die Russland verlassen haben, das ist eine Sache. Die andere Sache, man kann sich auch anschauen, wie groß sind die Firmen, die Russland verlassen haben, gegenüber den Firmen, die geblieben sind. Und wenn wir uns nicht nur die Anzahl der Firmen anschauen, sondern auch Umsatz oder Profite, dann ist das Ausmaß des Rückzugs des ausländischen Kapitals aus Russland schon etwas höher. Ja, das heißt, circa 30% der Firmen, also die Firmen, sagen wir so, die Firmen, die Russland verlassen haben, die waren für circa 30% des Gesamtumsatzes der ausländischen Firmen in Russland verantwortlich.
Das heißt, es sind eher die Größeren gegangen als die
Kleineren. Genau, es sind eher die Größeren, die gegangen sind. Das heißt, man muss das auch natürlich in Betracht ziehen. Es waren vor allem so die mittelständischen Unternehmen oder es gab auch große Firmen, die geblieben sind, ja, aber im Durchschnitt kann man sagen, es sind eher so die kleineren westlichen Unternehmen, die geblieben sind. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich selbst dieses Drittel, also gemessen nach dem Umsatz, dieses Drittel der westlichen Unternehmen, die Russland verlassen haben, das ist immer noch nicht sehr viel, wenn man bedenkt, dass Russland mit so vielen Sanktionen belegt ist. Ja, und dass natürlich das allgemeine Klima im Westen gegenüber Russland war natürlich nicht sehr positiv, sagen wir so. Und das, ich glaube, das, also ich würde es so interpretieren, dass das zeigt in erster Linie, dass viele Unternehmen an der Präsenz am russischen Markt weiterhin interessiert waren. Das ist eben das, was ich am Anfang betont habe. ja, solange man gute Profite auf dem russischen Markt erwirtschaften kann und solange man auch recht gute Aussichten hat, so auch die Absatzaussichten, gibt es wirtschaftlich gesehen zumindest wenige Anreize für die Unternehmen, für die meisten Unternehmen, Russland zu verlassen.
Gut, man muss auch dazu sagen, dass bei kleineren Firmen, gerade bei kleineren Firmen, das Russlandgeschäft teilweise ja einen hohen Prozentsatz des Gesamtgeschäftes ausmacht und für die das eher eine Frage des Überlebens ist als bei einem Großkonzern, nicht, wo das Russlandgeschäft vielleicht, keine Ahnung, 5% des Gesamtumsatzes ausmacht, nicht?
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und wahrscheinlich sind auch die kleineren Unternehmen, die mittelständischen Unternehmen, die sind nicht so sehr im Visier von Washington, von Brüssel oder von der Ukraine, weil sie vielleicht nicht so wichtig sind. Ja, die sind doch, die fallen nicht so ins Gewicht wie zum Beispiel die Raiffeisenbank. Ja.
Gut, und börsennotierte ohnehin, da kam natürlich gleichzeitig auch der Druck seitens der Aktionäre, nicht wahrscheinlich. Und dass man hier schnell den Stecker gezogen hat. Sie haben selbst im vergangenen Jahr eine detaillierte Studie dazu gemacht, zum Rückzug der russischen Firmen. Und ich habe mir die angesehen und Sie kommen da auch zu einer interessanten Korrelation, dass nämlich Firmen aus Ländern, die ohnehin eine sehr laute russlandkritische Position einnehmen, stärker sich zurückgezogen haben als Firmen aus anderen Ländern. Können Sie das kurz erklären? Welche Länder sind hier auffälliger?
Ja, es waren vor allem die Unternehmen aus den nordischen Ländern, aus skandinavischen Ländern wie Finnland, Norwegen, Dänemark, auch die Niederlande, ich glaube auch Großbritannien. Das sind alle Länder, die einen besonders hohen Anteil von Firmen aufwiesen, die Russland verlassen haben. Und auf der anderen Seite haben wir Länder wie China, Indien, ich glaube die Vereinigten Arabischen Emirate, die, ja, wo praktisch überhaupt keine Firmen Russland verlassen haben. Und da sieht man natürlich schon einen gewissen, also es liegt nahe, einen Zusammenhang auch zu politischen Faktoren zu sehen. Also das heißt, je kritischer in Bezug auf Russland die Regierung eines Landes war, desto höher im Durchschnitt, wohlgemerkt, desto höher war der Anteil der Firmen aus diesem Land, die Russland verlassen haben. Obwohl es gibt, wie gesagt, das war nur ein durchschnittlicher Zusammenhang und es gab durchaus auch Ausnahmen. Zum Beispiel, man konnte sehen, dass die Firmen aus den USA eigentlich gar nicht so eilig hatten, Russland zu verlassen, obwohl die USA waren natürlich federführend bei den Sanktionen gegen Russland. Ja, man hat, und es gibt zum Beispiel Beispiele wie die Tabakfirmen Philip Morris und so weiter, sie sind weiterhin in Russland aktiv und sie haben eigentlich, ja, sie hatten überhaupt keine Pläne, Russland zu verlassen. Und also dieser Zusammenhang hält insgesamt für die Welt als Ganzes. Und dieser Zusammenhang zwischen dem Anteil der Firmen, die Russland verlassen haben, und den politischen Beziehungen zwischen dem jeweiligen Land und Russland hält auch auf europäischer bzw. auf der EU-Ebene. Wir haben gesehen zum Beispiel, der Anteil der Firmen aus Ländern wie Malta, Italien, Ungarn, aber auch Österreich besonders niedrig war. Ja, inzwischen habe ich die Zahlen gecheckt, also diese Studie wurde vor circa einem halben Jahr geschrieben, ein bisschen mehr. Inzwischen habe ich die Zahlen gecheckt, inzwischen ist der Anteil der Firmen, die Russen verlassen haben, im Falle von Österreich etwas gestiegen. Das heißt, zum Stichtag heute sind es 18% der österreichischen Firmen, die Russland verlassen haben. Das ist etwas mehr als der Weltdurchschnitt, weil der Weltdurchschnitt, wie Sie gesagt haben, das ist ca. 11%.
Ja. Und Deutschland lag auch im Weltdurchschnitt, glaube ich.
Deutschland war ziemlich, ziemlich gleich wie im Weltdurchschnitt. Ja. Das heißt, ja, die deutschen Firmen waren circa in der Mitte.
Interessant ist, wenn man genauer jetzt sieht auf die Verkäufe, das heißt, dass der Verkauf des Russlandsgeschäftes durch ausländische Firmen, so gibt es hier eine auffällige Dynamik. Denn im ersten Kriegsjahr 2022, sehe ich von der russischen Statistik, von der russischen Ratingagentur AK&M, dass 109 Unternehmen ihr Russlandgeschäft verkauft haben, damals im Wert zu 16 Milliarden Dollar. Im zweiten Kriegsjahr waren es immerhin noch 97 Verkäufe im Ausmaß von 11 Milliarden Dollar und im Jahr 2024, also im vergangenen Jahr, 58 Verkäufe im Ausmaß von knapp 3,5 Milliarden Dollar. Also eine Tendenz nach unten oder beziehungsweise ein Rücklauf klarerweise. Man könnte jetzt sich die Frage stellen, will kein Unternehmen mehr aus Russland raus oder kann kein Unternehmen mehr aus Russland raus?
Ich glaube, beide Faktoren spielen hier eine Rolle. Auf der einen Seite, man kann das vielleicht so ein bisschen vereinfachend formulieren, die Unternehmen, die Russland wirklich unbedingt verlassen wollten, die haben es schon getan. Ja, und das haben sie relativ schnell getan. Ja, und das erklärt auch, warum der Höhepunkt des Rückzugs des ausländischen Kapitals aus Russland auf das erste Jahr des Krieges fällt, also auf das Jahr 2022. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass die russische Regierung die Konditionen für den Rückzug des ausländischen Kapitals sukzessive verschärft hat. Ganz am Anfang gab es noch keine besonders restriktive Auflagen, die mit dem Verkauf von russischen Aktiva verbunden waren. Aber inzwischen wurden diese Konditionen verschärft. Es gibt jede Menge Hürden, mit denen die ausländischen Investoren in Russland konfrontiert sind, wenn sie Russland verlassen wollen. Zum Beispiel, es gibt die sogenannte Exit Tax, also sie heißt eigentlich eine freiwillige
Exitsteuer, nicht?
Oder? Naja, aber sie heißt offiziell freiwillig, in der Wirklichkeit ist sie nicht freiwillig und die wurde sukzessive angehoben. Am Anfang waren das mindestens 10%, dann mindestens 15% und seit Oktober 2024 beträgt sie mindestens 35% von einem unabhängigen Marktwert. Das ist das eine. Das andere, es gibt eine...
Das heißt, eine Kommission bestimmt einmal den Marktwert. Das ist eine russische Kommission, nicht? Mehr oder weniger unabhängig, bestimmt einen Marktwert.
Genau.
Und davon werden dann mal 35% fällig.
Genau, das ist das eine. Das andere, es gibt eine ganz offizielle Forderung oder eine ganz offizielle Auflage, dass wenn ein ausländischer Investor seine Aktiva in Russland verkaufen will, dann darf der Verkaufspreis nicht höher als 40% vom unabhängigen Marktwert liegen. Das ist ganz offiziell. Also früher waren das 50%, seit Oktober 2024 sind das 40%. Ja. Und dann gibt es noch, also wiederum seit Oktober 2024, eine neue Regel in Kraft, dass alle Transaktionen, die 50 Milliarden Rubel übersteigen,
Ist ungefähr 550 Millionen Euro umgerechnet.
Genau. Also alle diese Transaktionen, die bedürfen einer expliziten Zustimmung bzw. einer Unterschrift von Präsidenten Putin.
Das ist neu, nicht? Zuvor gab es schon diese Forderung bzw. diese Regel, dass die Banken nur mit einer persönlichen Unterschrift von Putin raus durften. Und das wurde ausgeweitet auf alle Branchen, sofern sie dieses Umsatzvolumen haben.
Ne? Genau, früher waren das nicht nur die Banken, ja, das war überhaupt der Finanzsektor und der Energiesektor. Also es gab zwei Sektoren, die als strategisch eingestuft wurden. Ja, und aus diesen zwei Sektoren, also das war die Bedingungen waren noch restriktiver als für die anderen Sektoren. In diesen Fällen hat man die Unterschrift von Präsidenten Putin gebraucht. Ja. In allen anderen Fällen reicht es, wenn es eine Erlaubnis von einer speziellen Subkommission der russischen Regierung gibt, aber ja, man braucht diese Erlaubnis von dieser Kommission und manchmal dauert es sehr lange, bis dieses bürokratische Prozedere abgeschlossen ist. Das heißt, die Firmen haben monatelang darauf gewartet und manche müssen sogar länger warten, bis sie endlich das Okay von dieser Kommission bekommen.
Und das ist das, was von der russischen Seite als Hürde da ist. Man darf ja nicht vergessen, dass die Hürde durch die Sanktionen auch da ist. Weshalb wir ja als Thema haben, dass sich die Firmen in einem Dilemma oder ich würde sagen in einem Trilemma, wenn nicht Quadrilemma irgendwo drinnen sind. Nämlich, ich nehme nur her die Regelung der EU, dass ja ein Unternehmen nicht an eine sanktionierte Person verkauft werden darf. Das heißt, ich muss ja zuerst beim Verkaufsprozess, wenn ich den verkaufen wollte, ja, checken, ob der Käufer nicht auf einer Sanktionsliste steht. Und das muss ich aber genau checken, weil er könnte ja auch über eine Briefkastenfirma oder so versteckt dahinter sein. Das ist das eine. Und wenn ich dann schon jemanden gefunden habe, dass ich verkaufe, dann müssen die Russen noch zustimmen. Und dann kommt der nächste Prozess, wie kriege ich das Geld außer Land? Ne?
Es gibt eine formelle Regelung, dass wirklich der Abzug vom Verkaufserlös nicht explizit erlaubt ist. Ich weiß nur de facto, ich habe auch mit meinen Kontakten in Russland gesprochen und sie haben gesagt, de facto war das so, dass die ausländischen Unternehmen, die es geschafft haben, ihre Aktiva in Russland zu verkaufen, sie haben es geschafft, auch das Geld wirklich zu Geld zu kommen. Ja, das ist vielleicht der Unterschied wirklich zu den Profiten. Also die Profite dürfen sie nicht nach Hause repatriieren, aber die Verkaufserlöse konnten sie schon repatriieren, beziehungsweise so das Wenige, das sie bekommen konnten.
Man kann sich jetzt vor diesem Hintergrund fragen, wer soll sich das jetzt noch antun angesichts dieser Hürden, wozu aus Russland jetzt noch weggehen? Und ich nehme ein Interview her, das der Chef der UniCredit Bank der Financial Times gegeben hat. UniCredit Bank ist die zweitgrößte ausländische Bank in Russland nach der Raiffeisen Bank International. Und er sagte im Interview, wenn ich nicht gezwungen werde, werde ich das Russlandgeschäft nicht für einen Euro oder einen anderen Preis verkaufen, der nicht fair ist. Geben Sie eine Prognose ab, wer soll denn eigentlich jetzt zu Beginn des vierten Kriegsjahres, zumal vor dem Hintergrund, dass möglicherweise eine Entspannung stattfindet, was wir noch nicht wissen, welches Unternehmen soll denn unbedingt noch aus Russland weg wollen?
Also ich persönlich glaube, dass es nicht sehr viele Unternehmen geben wird, die im Falle einer Entspannung, einer geopolitischen Entspannung, Interesse daran hätten, noch Russland zu verkaufen. Es kann Russland zu verlassen. Es kann schon sein, dass es für UniCredit zutrifft, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite wird es auch Unternehmen geben, die einerseits, die vielleicht so, wie soll ich sagen, die bei denen die Entscheidung vielleicht so, wie man sagt auf Englisch, they are sitting on the fence. Das heißt, sie sind so dazwischen. Ja, sie haben keine klare Stellung, ob sie bleiben oder verlassen. Sie überlegen oder sie haben ihre Geschäfte reduziert und warten, wie sich die Situation entwickelt. Wenn sich die Situation entspannt, zum Beispiel angenommen, ich bin nicht sicher, dass es dazu kommt, aber angenommen, der Donald Trump lockert die Sanktionen gegen Russland, zum Beispiel, ja. Also das wäre schon ein Zeichen eines Tauwetters, zumindest in den bilateralen Beziehungen zwischen den USA und Russland. In diesem geopolitischen Klima, ich bin mir sicher, dass die Firmen, die vielleicht so an der Kippe sind, die werden in Russland höchstwahrscheinlich bleiben. Und es kann sogar sein, dass manche Firmen, die Russland bereits verlassen haben, die hätten Interesse, wieder zurückzukommen. Weil, wie gesagt, wirtschaftlich gibt es durchaus Anreize, in Russland präsent zu sein.
Auf das kommen wir auch noch im Detail zurück. Ich wollte noch einen anderen Aspekt besprechen, denn die Firmen, die verkauft haben, die haben ja im Grunde genommen den Käufern in Russland ein Top-Geschäft gebracht. Sie haben vorher schon umrissen, welche Preisnachlässe gewährt werden mussten. Und da haben natürlich jetzt speziell Oligarchen, könnte man sagen, aber nicht nur, aber natürlich Großunternehmer, ein Riesengeschäft gemacht, weil sie das ja zum Spottpreis teilweise bekamen. Und es gibt Studien dazu, dass der Vermögenszuwachs bei Oligarchen durchaus auch darauf zurückzuführen ist, dass sie hier ein tolles Geschäft gemacht haben. Ein Beispiel ist Botanin, der zum Beispiel die Rossbank von der Société Générale, der französischen Bank, zurückgekauft hat, die er vorher ihr verkauft hatte vor Jahren zu einem weitaus höheren Preis und das wieder billig zurückgekauft. Das ist nur eines der Beispiele. Meine Frage an Sie. Wir wissen, dass im Außenhandel die EU, speziell die EU, die USA zum Teil ja, aber hauptsächlich die EU, ein Riesengeschäft verloren hat in Russland und dieses Geschäft die Chinesen übernommen haben, weitgehend. Das haben wir schon mal im Detail besprochen in einem früheren Podcast. Also hier haben die Europäer ganz klar verloren. Und wenn ich jetzt den Abzug, den Rückzug der Firmen aus Russland hernehme, wo sie billig dieses Russlandgeschäft an die Russen verkauft haben, sind sie ja hier wieder als Verlierer rausgegangen. Ist es übertrieben, wenn man sagt, sind die Europäer doppelte Loser, sind die Europäer doppelte Verlierer dieses Prozesses?
Die Europäer, glaube ich, sind nicht nur doppelte Verlierer, die sind vielleicht dreifache oder vierfache Verlierer. Ja, überhaupt von Sanktionen, weil es gibt noch, abgesehen von diesen zwei Faktoren, die Sie erwähnt haben, also die entgangenen Profite bzw. auch die direkten Verluste aus der Tatsache, dass die westlichen Firmen so billig oder europäische Firmen sehr billig ihre Aktien in Russland verkaufen mussten und auch ja, eben die entgangenen Profite. Das ist nur ein Teil, das ist nur ein Teil der Geschichte. Der andere Teil, das sind natürlich der Rückgang der Importe von billiger Energie aus Russland. Ja, das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber das passt auch zum Thema Sanktionen. Das heißt, es gibt eigentlich mehrere Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass dass Europa von diesen Sanktionen, also von der Entflechtung, von der wirtschaftlichen Entflechtung mit Russland eigentlich Einbußen hinnehmen musste. Und das ist auch mit ein Grund, warum es der europäischen Wirtschaft schlecht geht. Also das ist nicht der einzige Grund, es gibt auch andere, aber das ist auch mit ein Grund.
Jetzt ist es so, es gibt ja noch einen Aspekt, den Sie schon angedeutet haben, wenn nämlich eine Firma, die verkauft hat, wieder zurück will, so ist es ja so, dass in den Verkaufverträgen meistens eine Rückkaufoption drinnen haben. Das heißt, ein Rückkaufrecht über einige Jahre. Wir haben Unternehmer in Russland erzählt, dass das teilweise über 10 Jahre sogar geht. Hieße, wenn eine europäische westliche Firma 2023 angenommen rausgegangen ist, dass sie ihr Russlandgeschäft bis 2033 zurückkaufen könnte. Manche haben 5 Jahre drinnen, unterschiedlich. Würde das heißen, dass das tatsächlich so stattfinden kann? Rein rechtlich ist es abgesichert. Was würden Sie aus Ihrer Erfahrung heraus sagen? Ist es realistisch, dass diese Rückkaufoptionen auch dann gezogen werden können?
Ich glaube schon, dass es zumindest in einem gewissen Ausmaß realistisch ist. Aber man muss bedenken, dass, also es gab schon verschiedene Stellungnahmen von hohen Regierungsvertretern, zum Beispiel vom Vizepremier Manturov und von den anderen. Sie haben gesagt, also zurückzukommen wird nicht so leicht sein, wie Russland zu verlassen. Ja? Weil zum Beispiel man wird auch neue Anforderungen stellen. Ich glaube, wir wissen noch nichts Genaues. Das waren nur so die ersten Ankündigungen. Aber man wird neue Anforderungen an die Firmen stellen, also an die Firmen, die nach Russland zurückkommen wollen, zum Beispiel in Bezug auf die Lokalisierung, in Bezug auf Technologietransfer und so weiter. Das heißt, obwohl, wie Sie richtig sagen, rechtlich ist die Rückkaufoption abgesichert, de facto kann das sein, dass sie nicht von allen in Anspruch genommen wird, eben aus, unter anderem aus den Gründen, die ich eben geschildert habe.
Es ist ja interessant, dass genau dieser Tage Ende Februar bekannt wurde, dass diese Kommission, die vorher zuständig oder bislang zuständig ist für den Exodus der Firmen, jetzt auch zuständig ist für die Rückkehr der Firmen und da gerade die Kriterien ausgearbeitet werden oder teilweise schon ausgearbeitet sind. Sie haben eh erwähnt, dass hier bestimmt wird dann, welcher Grad der Lokalisierung von den Firmen verlangt ist bei den Investitionen, welche Investitionen sie wahrscheinlich tätigen müssen. Technologietransfer haben Sie genannt. Das heißt, die Russen, die jetzt den Exodus schwer gemacht haben, werden dann sozusagen das Entree schwer machen und können auch erpressen, wenn ich sozusagen nach Russland zurück will als Firma, dass ich wahrscheinlich unterzeichnen muss, diese und diese Technologie transferiere ich nach Russland und mache ich der russischen Wirtschaft, bringe ich es zugute oder nicht?
Naja, ich glaube, Sie haben schon eine gewisse Verhandlungsmacht, um auch Konditionen zu diktieren, ja, welche Firmen zurückkommen dürfen und welche nicht, oder überhaupt welche Firmen nach Russland investieren können und welche nicht. Aber gleichzeitig muss ich sagen, oder zumindest das ist mein Eindruck, dass Russland grundsätzlich an westlichen Investitionen interessiert ist. Also man kann nicht sagen, dass egal zu welchen Konditionen, aber grundsätzlich ist das Interesse schon da. Und das ist auch, glaube ich, einer der wichtigsten Gründe, warum die Russen jetzt auf diese Versuche von Trump, also Dialog zu beginnen, beziehungsweise so die Beziehungen zu entspannen, warum die Russen darauf positiv reagiert haben, weil sie hoffen auf US-amerikanische Investitionen, zum Beispiel im Energiebereich. Zum Beispiel, wenn es um die Erschließung von Vorkommen in der Arktis geht, in den klimatischen und geografischen herausfordernden Regionen, in Ostsibirien und so weiter, bei der Flüssiggasproduktion und so weiter, da brauchen die Russen schon westliche Technologien. Und das wäre eben eine Möglichkeit, ja, im Falle eines Rapprochements mit den USA, zu diesen Technologien zu kommen.
Na, es sieht auch aus, dass sie tatsächlich darum werben, nicht? Kirill Dmitriev war bei den Verhandlungen in Riad dabei, als Mitte Februar, als die Russen mit den Amerikanern verhandelt haben. Und allein die Summen, die er genannt hat, scheint übertrieben, weil er sagt, dass allein die US-Unternehmen durch den Rückzug aus Russland 300 Milliarden Dollar verloren hätten. Da gibt es andere Schätzungen, dass insgesamt der Rückzug der westlichen Firmen sozusagen Abschreibungen von 107 Milliarden Dollar ausgemacht habe. Der Eindruck entsteht, dass er tatsächlich um die Rückkehr wirbt. Und warum wurde Kirill Dmitriev nach Riad geschickt? Das ist doch sehr interessant. Ich denke, Putin hätte einen besseren Mann dafür kaum finden können. Denn Kirill Dmitriev ist Leiter des russischen Fonds für Direktinvestitionen. Das ist aber nur die aktuelle Funktion. Interessanter ist, dass er in Kiew geboren ist und mit 14 in die USA ging, dort studiert hat, später bei der US-Investmentbank Goldman Sachs gearbeitet hat und bei McKinsey. Also er ist auch in den USA, kann man sagen, sozialisiert worden. Er hat eine zweite Mentalität in sich, nicht nur die russische, sondern auch die US-amerikanische. Ist gleichzeitig übrigens verheiratet mit einer Studienkollegin von Putins angeblicher Tochter. Was kommt noch dazu? Er hatte interessanterweise 2017 begonnen, einen Kanal zu Donald Trump aufzubauen, zum Umfeld von Donald Trump, und ist da in den USA damit damals aufgeflogen. Das scheint nicht funktioniert zu haben. Aber, wie gesagt, eine zentrale Figur, nicht zufällig, war einer von drei russischen Verhandlern in Riad. Putin hat ihn also geschickt, in der Funktion jetzt als für Direktinvestitionen. Also daraus lässt sich ja doch ableiten, dass die Russen unbedingt Investitionen an Land ziehen wollen. Und sie beginnen mit den Amerikanern. Jetzt sagen europäische Firmen, mit denen ich so zu tun habe, ja natürlich, die Amerikaner richten sich und werden wieder einen Schritt vor den Europäern sein. Glauben Sie auch?
Ja, also die europäischen Geschäftsleute in diesem Fall, für sie ist es natürlich keine gute Nachricht, weil dann die Amerikaner haben die Nase vorne, ja, wenn es wirklich dazu kommt, ja, dann hätten die Amerikaner Nase vorne und sie würden dann von dieser Entspannung oder von diesen Investitionen in Russland profitieren und nicht die Europäer. Und das ist nur auf der Geschäftsebene. Aber vielleicht, wenn ich noch hinzufügen darf, ist es auf der politischen Ebene, scheint es auch ähnlich zu sein. Ja, warum zum Beispiel heute kam die Meldung, dass der französische Präsident Emmanuel Macron jetzt eigenen also Waffenstillstandsabkommen plan für die Ukraine vorgeschlagen hat, plötzlich jetzt. Ja, also es scheint so, also ich habe zumindest den Eindruck, dass Europa versucht, jetzt ein bisschen aufzuholen. Das heißt, der Trump, also die USA, gibt sozusagen das Schritttempo, ja, und ist eine Nase vorne. Und Europa versucht jetzt eilig noch irgendwie aufzuholen. Ja, das ist mein Eindruck, ja, weil Europa sieht das von diesen geopolitischen Änderungen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, dass Europa hinterherhinkt.
Damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören und wir verweisen schon auf den nächsten Podcast in 2 Wochen, wo wir uns wieder einem interessanten Phänomen in der russischen Wirtschaft oder rund um sie widmen werden. Sind Sie wieder dabei? Für heute verabschieden sich Herr Wassili Astrov und Eduard Steiner. Herr Astrov, danke fürs Kommen.
Bitte gerne.